So kennen wir den Beginn von Franz Kafkas letztem Roman, Das Schloss.
Es war Spätabend, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an.
Und das lesen wir in der neuen Ausgabe, die der Heidelberger Germanist Roland Reuß im Strömfeld Verlag veröffentlicht hat.
Der Wirt begrüßte den Gast. Ein Zimmer im ersten Stockwerk war bereit gemacht. Das Fürstenzimmer, sagte der Wirt. Es war ein großes Zimmer, mit zwei Fenstern und einer Glastüre zwischen ihnen, quälend groß in seiner Kahlheit.
Was ist hier passiert? Was wir jetzt lesen können, ist das Faksimile der Handschrift von Franz Kafka. Was wir früher gelesen haben, war diejenige Fassung, die Kafkas Freund Max Broth hergestellt hat, der bei allen Verdiensten um die Rettung von Kafkas Werken eben auch seinen Kafka durchsetzen wollte. Er verlegt kurzerhand den Beginn einige Seiten nach hinten und im Faksimile kann man darum auch schön in Broths Handschrift lesen: Hier beginnt der Roman Das Schloss. In den 1980er Jahren hat der S. Fischer Verlag verdienstvollerweise begonnen, Kafkas Werke kritisch zu edieren. Kritisch meint, sie mit allen Varianten zu präsentieren. Das ist bei einem Autor, der gerade seine Romane nie selbst druckfertig gemacht hatte, eine sinnvolle Entscheidung. Aber selbst bei Dichtern, die Endfassungen autorisiert haben, erzählen ausgeschiedene Versionen vom Schweiß der Produktion und gerade nicht vom Musenkuss, den das fertige Werk immer suggeriert. Auch in dieser S. Fischer-Ausgabe konnte man den ursprünglichen Anfang finden, aber eben in der Rumpelkammer des Apparats, wie Roland Reuß das nennt. Seine Ausgabe ist nun eine historisch-kritische. Das meint, die Varianten werden chronologisch markiert, sodass sich der Entstehungsprozess eines Textes bis ins Kleinste nachvollziehen lässt. Traditionellerweise zahlen historisch-kritische Ausgaben einen Preis. Berühmte wie Friedrich Beißners Hölderlin-Ausgabe aus den 1950er Jahren neigen zu unlesbaren Zeichenwelten, zu vielfältigen Verweissystemen, die einen uferlosen Text bändigen wollen, aber dabei selbst durch Anarchie gefährdet sind. Aber wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das Faksimile. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber gegen Beißners philologische Wegweiser in Hölderlins Handschriftenlandschaften stand ein junger Mann auf, nicht einmal studiert und publizierte eine Faksimile-Ausgabe. Sein Name Edi Sattler. Und wo? Eben in diesem Strömfeld Verlag, der so etwas wie der Erbhüter der Faksimile-Ausgaben unter deutschsprachigen Verlagen geworden ist. Was kann das Faksimile besser? Es erdet das Verweissystem, es schafft Orientierung im Augenschein, es materialisiert die Philologie, gibt er buchstäblich einen Kompass an die Hand. Es verhindert die Trennung zwischen Text und Variante, zwischen Werk und Apparat. Natürlich steckt dahinter eine Idee, vielleicht sogar eine Ideologie. Während die Beißners am Ende immer noch so etwas wie eine endgültige Lesefassung kreieren wollten, manchmal auch mit Gewalt, verflüssigen die Sattlers das abgeschlossene Werk und verwandeln es in pure Produktion. Der legitime Nachfolger vom Rebellen Sattler im universitären Gewand ist Roland Reuß und Kafka, Das Schloss, das perfekte Objekt. Zum einen natürlich, Kafka hat eine unglaublich lesbare Handschrift, eine wirklich öffentliche Schrift. Zum Zweiten, dieser Text ist im Versuchsstadium stecken geblieben wie alle Kafka-Romane. Roland Reuß erzählt, Kafka habe in Der Verschollene seinen Helden gleichsam aus den Augen verloren. In Der Prozess schreibt Kafka Anfang und Ende gleich zu Beginn, findet jedoch keine tragende Verknüpfung. Jetzt, 1922, in Das Schloss, ist es eher die Rassanz, die Kafka zum Romanende tragen soll. Er will sich selbst durch Tempo überlisten.
Der Anfang des Schlossentwurfs ist ja in einer unglaublich schnellen Zeit niedergeschrieben worden. Und zwar, als Kafka eben in einem Erholungsurlaub nahe der tschechisch-polnischen Grenze in Spindlermühle war. Und man kann auch sehen, dass er noch die ersten Seiten mit Bleistift geschrieben hat. Das ist immer ein Zeichen bei Kafka dafür, dass es schnell gehen musste, dass er nicht eine normale Schreibsituation vorgefunden hat, sondern das war quasi ein Schreiben im Übergang.
Aber wieder bleibt Kafka stecken. Vollendung, das heißt ein abgeschlossenes Werk, ist ihm in der langen Form nicht gegeben. Und das macht das Faksimile sehr sichtbar. Max Brod und Malcolm Paisley, der Herausgeber der S. Fischer-Ausgabe, haben immer versucht, doch noch irgendwie eine Endfassung zu redigieren, um Ordnung in Kafkas Schreibstrom zu bringen. So schon bei der Eliminierung des doppelten Anfangs. Roland Reuss dagegen ließ den ersten als Verdichtung, als Prolog, als eine Art Strukturvorgabe, die dann konkret entfaltet wird, also nicht als missglückten, fehlerhaften Auftakt, den Kafka quasi nur vergessen habe zu streichen. Aber man könnte ihn auch als ein Stocken lesen, eine Stauung, es geht alles zu schnell, alles ballt sich zusammen, schon nach 3-4 Seiten fällt der Held in Ohnmacht. Wie könnte das noch weitergehen? Es scheint, als habe Kafkas Versuch, sich selbst zu überlisten, dazu geführt, dass er sich selbst überrumpelt, ja, gleichsam überholt hat. Aber wie auch immer, gestrichen hat Kafka diesen ersten Anfang nicht. Ein anderes Beispiel für die neu gewonnene Transparenz. Es gibt eine explizite, von sadomasochistischen Schwingungen nicht ganz freie Sexszene beim ersten Treffen von K. und der Magd Frieda. Bis zu diesem Punkt schreibt Kafka seinen Roman in der Ich-Form, wechselt dann zur Distanzgewinnung ins Er und korrigiert anschließend Richtung Anfang. Alles absichtlich, sagt Roland Reuss.
Das Interessante ist jetzt, dass man sich das wahrscheinlich nicht so vorstellen muss, dass er von Anfang an eine Ich-Erzählung machen wollte, sondern er wollte diesen Verfremdungseffekt erzeugen, der dadurch entsteht, dass ich etwas produziere, was eigentlich aus einer egozentrischen Perspektive geschrieben ist, ohne Wahrheitskriterium, also nur aus einer Innenperspektive, und das im Nachhinein dann überforme, dadurch, dass ich das in die dritte Person Singular setze. Man kann nicht einfach eine Ich-Erzählung in eine Er-Perspektive übersetzen, indem man nur die Personalpronomen ändert. Und dadurch entsteht dieses eigentümliche Schwanken, diese eigentümliche Irritation im kafkaschen Text, weil man eigentlich nie richtig weiß, was gilt.
Natürlich besteht die Gefahr, dass etwaige Fehler, ein Vergessen, ein Verschreiben, ja, simple Irrtümer oder Versehen mit Bedeutung aufgeladen, gleichsam überinstrumentiert werden. Als wäre immer alles mit Absicht geschehen. Die Wut des Verstehens hat der Philosoph Friedrich Schleiermacher diesen sinnstiftenden Gestus einmal genannt. Aber darüber lässt sich eben anhand einer historisch-kritischen Ausgabe trefflich streiten. Herausgeber und Leser benutzen die gleiche Quelle. Das Faksimile demokratisiert den Zugang zum Archiv. Und es erinnert daran, dass Dichtung immer mehr ist als nur ein abgeschlossenes Werk. Nicht nur, aber gerade bei Franz Kafka.
Der Schreibprozess selber war etwas, was für ihn eigentlich sowas wie die Essenz eigentlich seines Lebens selber war. Also er hat das ja auch mal gesagt, also mein Leben ist Literatur. Ja, nicht ich beschäftige mich in meinem Leben mit Literatur, sondern es ist Literatur. Und das kann man hier jetzt eigentlich ziemlich gut erkennen. Man kann es übrigens auch am Schwung der Handschrift erkennen. Es gibt ja keine, für mich jedenfalls keine vergleichbare Handschrift im 20. Jahrhundert, die derartig frei ist, also und souverän. Also es gibt keine Zwanghaftigkeit in den Buchstaben, Gestalten und so weiter, sondern es ist eigentlich eine ganz freie Handschrift, bei der jemand zum Ausdruck kommt, der eigentlich sich in seinen Gedanken im Schreiben realisiert.